Ressort Sport. Ein Podcast, zwei Themen, viel Wissen. Mit Lena Kesting und Niklas Bock.
Es ist Freitag und das heißt, es ist eine neue Folge Ressort Sport in die Audiotheken, Mediatheken, wo auch immer ihr das Ganze hört. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Hallo Niklas.
Hallo Lena.
Na, wie ist es dir? Thema? Ich wollte ein bisschen was über die Tenniswelt erfahren.
Also vorher war ich so ein bisschen, ich sag mal nicht gelangweilt, aber zurückhaltend, dass ich dachte, ja, Tennis kennt man doch. Also der Sport begleitet doch die Öffentlichkeit und jeder weiß damit was anzufangen. Und dann war ich aber sehr überrascht und begeistert, als ich dann so angefangen habe, an der Oberfläche mal zu kratzen und festzustellen, okay, da drunter steckt ja noch wahnsinnig viel. Also so hinter dem, was man sieht und was so offensichtlich ist, verbirgt sich halt krass viel, was interessant ist und wo ich das Gefühl habe, ist richtig gut jetzt zu wissen. Also ich hoffe, dass dir das nachher auch so geht.
Schön, dass du erstmal davon ausgehst, dass ich dir eine langweilige Aufgabe stelle. Also hoffen wir, dass du uns jetzt gut unterhalten kannst und uns zum Beispiel erklären kannst, warum man im Tennis eigentlich so komisch zählt, warum man in Wimbledon nur weiß tragen darf. All so Dinge wollte ich von dir wissen. Leg doch mal los.
Ja, und als du mir die Aufgabe gegeben hast, hatte ich das Gefühl, bei so Tennis-Etikette denkst du vor allen Dingen an die Veranstaltung, oder? Also eben Wimbledon und dieses Offensichtliche, was man so sieht. Und ich habe vor allen Dingen an so Spieler gedacht, an das Verhalten von Spielern. So irgendwie jetzt aktuell das Beispiel Alcaraz und Sinner, so wie respektvoll die miteinander sind. Es gibt ja nach den Turnieren dann immer diese Reden, die gehalten werden, wo der Verlierer auch was sagt, wo der Gewinner was sagt. Und wenn man die hört, wie die miteinander sprechen und wie viel Respekt die voneinander haben, das war so das, woran ich denken musste. Und da gibt es ja auch Nadal und Federer, wo du ja schon die ganze Historie erzählt hast, wo es ja auch viel von diesem Miteinander und Untereinander irgendwie gibt. Und habe dann gedacht, okay, man kann so in beide Richtungen schauen. Also einmal die Etikette im Verhalten der Spieler, aber dann auch auf diese Historie mit zum Beispiel Wimbledon. Und ich habe einen schönen Satz gelesen, der heißt so, wer die Traditionen achtet, wird immer respektiert werden. Beim Tennis geht es nicht nur um Wettkampf, sondern auch den Charakter der Menschen. Und das fand ich irgendwie so schön. Das war so, dachte ich, ja, boah, mag ich erstmal. Und das, finde ich, passt auch perfekt zu dem, was du damals eben über Nadal und Federer erzählt hast. Es geht eigentlich immer um mehr als nur Gewinnen und Verlieren. So, und ich glaube, das kriegen wir so ein bisschen rausgearbeitet, weil natürlich ist Tennis ein Sport wie jeder andere auch, wo es Regeln gibt, die hat jeder zu befolgen. Aber es gibt eben auch ungeschriebene Gesetze. Und das ist dann, glaube ich, das, wo wir anfangen, über Etikette zu reden. Und auf Spielerseite habe ich das mal unterteilt in vor dem Spiel, während dem Spiel und nach dem Spiel. Wenn wir ganz vorne anfangen, ist es so was Einfaches wie pünktlich sein. Und im Tennis wird immer empfohlen, eher überpünktlich zu sein. Also, dass du so für dich planst, Viertelstunde vorher da zu sein, damit bloß kein Stress entsteht und damit der andere auch merkt, okay, dir ist das auch wichtig, da respektvoll mit umzugehen, dass es pünktlich losgehen kann. Und das ist so der erste Kontakt. Und dann geht es um die persönliche Begrüßung. Also wenn man jemanden schon kennt, dass man sagt, ey, wie geht's, wie läuft's bei dir? Oder wenn man sich nicht kennt, dass man auch hingeht, sich vorstellt, wer ist man eigentlich, wie lange spielt man schon und sowas. Also dass man ja so auf einer Ebene untereinander unterwegs ist. Und das geht dann weiter Richtung Spiel hin, das gemeinschaftliche Warm-up. Also man spielt sich ja dann mit seinem Gegner ein. So, man schaut die Bälle übers Netz, man übt Aufschläge und sowas. Und dass man nicht schon da versucht zu beeindrucken oder so, sondern dass man diese gemeinsame Phase nutzt, um sich auch wirklich zusammen auf das Spiel vorzubereiten, dem anderen die Chance zu geben, warm zu werden, in den Fluss zu kommen. Und dass man das so ausklammert von dem eigentlichen Gegeneinander, was dann ja später entsteht. Und das fand ich auch cool. Also du bist irgendwie in Anführungszeichen gezwungenermaßen dazu verdammt, mit deinem Gegner Teamwork zu betreiben, bevor es dann ernst wird. Und das finde ich relativ selten im Sport. So, sondern sonst ist ja immer, du hast deine Mannschaftskollegen, aber mit deinem Gegenüber bist du auch gegeneinander.
Aber hast du das beim Triathlon gemacht, Niklas, wenn du mit anderen Leuten, mit deinen Konkurrenten eingeschwommen bist? Hast du die schon mal untergedöppt?
Denn das nicht, aber da bist du ja so mit dir selbst beschäftigt, dass du den anderen auch nicht brauchst. So, das, ne? Stimmt. Also, und im Tennis ist es dann, wie gesagt, deswegen dieses, man ist so gezwungenermaßen aufeinander angewiesen, vorher auch erstmal, um eben ein Gefühl für einen Platz zu bekommen oder wie auch immer. Und dann geht das weiter während des Spiels, dass man eigentlich im Tennis darauf verzichtet, Spielchen zu betreiben. Also so, sei es auf Zeit zu spielen, Zeit zu schinden oder sowas extra, sondern dass man schon immer daran interessiert ist, dass es vorwärts geht, dass man macht, was getan werden muss, aber dass man halt auch nicht unnötig irgendwie jetzt taktisch versucht, den anderen aus der Ruhe zu bringen oder zu nerven mit irgendwelchen Sachen. Dass es eine klare Kommunikation geben sollte. Also wenn man jetzt auf Amateurniveau eben unterwegs ist, wo jeder die Punkte gemeinsam zählt, dass man sich immer vor dem Aufschlag nochmal zuruft, wie ist der Punktestand, damit es halt da keine Missverständnisse gibt, worüber sich später gestritten wird. Und was ein extrem großer Bereich ist, und der ist vor allen Dingen im Profibereich auch immer schön zu sehen, ist so die Fairness und Ehrlichkeit. Also dass auch, natürlich hat jedes Spiel einen Schiedsrichter da auf dem Turm sitzen, aber wenn der sich auch mal nicht so ganz sicher ist, dass dann eigentlich letztendlich der Spieler auf dem Platz sagt, der Ball war schon drin. Also im Zweifel geht es immer darum, dem anderen eher Recht zu geben und nicht so sehr auf sein eigenes Recht zu pochen. So, und damit kann man sich unheimlich viel Respekt verschaffen im Tennis. Also nehmen wir an, der Ball kommt rüber und man ist sich jetzt nicht genau sicher, war der drin oder draußen, dann würde wahrscheinlich derjenige, der den Ball geschlagen hat, nicht unbedingt sagen, ey, der war doch auf jeden Fall drin und das ist mein Punkt, sondern der würde darauf setzen, dass derjenige, wo der Ball gelandet ist, sagt, ja, ich glaube, der war drin, dein Punkt. So, und ich habe ein schönes YouTube-Video mir angeschaut, das waren so die 10 größten Tennismomente, in denen so Sportsmanship gezeigt wurde. Und da gab es auch Situationen, zum Beispiel, wenn ein Aufschlag irgendwie war, der zweite Aufschlag, zweiter Fehler, dann ist es ja eigentlich ein Punkt für den anderen. Und in dem Moment war es aber so, dass im Publikum ein Störgeräusch gemacht wurde. Und dann hat der Schiedsrichter gesagt, sorry, zweiter Aufschlag, Fehler, Punkt an den anderen. Und der andere hat gesagt, nee, hier gab es ein Störgeräusch, der kriegt jetzt noch einen dritten Versuch. So, also die Spieler haben immer auch die Möglichkeit, so über die Regeln sich hinwegzusetzen, wenn es im Sinne der Tradition und diesen Werten vom Tennis ist. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Dann ist es auch die Anerkennung für den anderen, also wenn er einen guten Schlag gemacht hat, irgendwie dafür zu applaudieren oder zu rufen, ey, guter Schlag. Dass man versucht, sich nicht abzulenken, das hatte ich schon. Dass man versucht, seine Emotionen zu kontrollieren. Also, dass man jetzt nicht rumbrüllt wie bekloppt oder seinen Schläger kaputt schlägt. Das ist alles so der Respekt vor dem Gegner, der vielleicht auch einfach überlegen und besser ist. Und letztendlich das größte No-Go, was ich gefunden habe, ist so das Telefon. Wenn das Telefon klingeln würde oder man während dem Spiel auf seiner Smartwatch eine Nachricht liest oder sowas. Das ist wirklich so ein absolutes No-Go und maximal respektlos. Und dann letztendlich nach dem Spiel ist es so dieses, man geht ans Netz, man macht ein Händeschütteln, man macht ein High-Five, bedankt sich bei dem Gegner für das Spiel, egal ob Gewinner oder Verlierer. Also man dankt sich für die gemeinsame Zeit. Und letztendlich, wenn alles vorbei ist, dann verlässt man den Platz sauber. Also man nimmt alles mit, was man irgendwie in der Tasche hatte, lässt da keinen Müll zurück. Wenn man auf Asche gespielt hat, dann zieht man den Platz nochmal ab und kümmert sich darum, dass alles so ist, dass es danach weitergehen kann. Und das sieht man ja manchmal auch bei French Open, wo noch auf Asche gespielt wird, dass dann die Spieler tatsächlich selber nochmal dieses Netz, dieses Gitter in die Hand nehmen und den Platz auch wieder gerade ziehen. So, das ist Spieleretikette. Dann gibt es eine Zuschaueretikette. Und dann komme ich auch gleich zu diesem Thema, was du wissen wolltest, warum gibt es diese Kleiderordnung, was hat es mit Wimbledon auf sich und wie sieht das mit der Zählweise aus? Aber erstmal zum Verhalten der Zuschauer noch. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass man während den Ballwechseln Ruhe bewahren sollte, also nicht die Spieler ablenkt. Und was ich sehr, sehr schön fand im Tennis, wird empfohlen, dass man so einfach ein hochachtungsvoller Zuschauer ist vor dem Tennisspiel. Also dass es jetzt nicht darum geht, so in so Fanlager sich zu begeben. Es gibt da jetzt nicht so die Fankurve oder so wie im Fußball und dass man nur für den einen applaudiert und immer gegen den anderen. Es gibt auch andere Beispiele, irgendwie Novak Djokovic, der hat, glaube ich, auch manchmal so Gegner im Publikum sitzen, mit denen er dann auch gerne mal diskutiert. Aber es sollte so sein, dass im Tennis das Spiel gefeiert wird. Ein schöner Ballwechsel, der wird von allen beklatscht sozusagen. Und man hat dann sicherlich seine Lieblingsspieler und Nicht-Lieblingsspieler, aber auch der Respekt sollte immer groß genug sein, dass man das, was auf dem Platz passiert, zwischen den Spielern feiert. So, und auch wenn der Lieblingsspieler gerade verliert, aus Respekt den anderen auch beklatscht und nicht ausbuht oder irgendwie sowas dann.
Aber da gibt es schon auch Unterschiede von Turnier zu Turnier. Also wenn wir mal die ganz großen Turniere nehmen, die 4 Grand-Slam-Turniere, als Zuschauerin habe ich schon das Gefühl, dass das Publikum bei den US Open zum Beispiel ganz, ganz anders tickt als das Publikum in Wimbledon. Bei den US Open hast du ja immer das Gefühl, es wird der gefeiert und angefeuert, der der beste Entertainer ist. Und in Wimbledon wird da viel, viel mehr drauf geachtet, dass man nicht reinruft. Oder ich habe neulich ein Video gesehen in Wimbledon, das einzige Störgeräusch, was, glaube ich, bei Naomi Osaka beim Aufschlag war das Ploppen von so einer Champagnerflasche. Also da gibt es Unterschiede, oder?
Es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Und das ist dann, glaube ich, auch der Kult von jeder einzelnen Veranstaltung so ein bisschen. Da hat jede einen eigenen Anstrich, einen eigenen Charakter. Sei es die Platzbeschaffenheit, sei es das Publikum, sei es auch Witterungsverhältnisse und so weiter oder auch zum Beispiel Thema Kleiderordnung, die an zum Beispiel Wimbledon extrem straff und eng ausgelegt ist und bei anderen Grand Slams halt lapidarer behandelt wird. Und das muss dann, glaube ich, auch so sein, dass irgendwie diese ganzen Veranstaltungen einen eigenen Charakter, einen eigenen Flair irgendwie haben. Das macht es ja auch irgendwie aus. So, dann gibt es irgendwo den Hexenkessel und irgendwo das, wo es dann elitärer zur Sache geht und wo man mehr auf Tradition und den Kult achtet. Aber es ist beides wichtig und es gehört beides auch dazu. Und ich habe mich jetzt aber dann in der weiteren Recherche mehr so auf das Thema Wimbledon eingeschossen, weil das ist ja das irgendwie, da ging es los so mit allem. Das ist so der traditionsreichste Ort, den es gibt. Und würde dir aber vorher noch erzählen, was es mit dieser Kleiderordnung und zu tun hat und warum wird Tennis so in Weiß gespielt? So, es ist tatsächlich das geflügelte Wort, dass man auch von Tennis als der weiße Sport redet. Also ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Nee, also tatsächlich, ich überlege gerade, ob mir das was sagt, aber ich glaube, ich habe das vorher noch nicht gehört, nee.
Ich habe das an einer Stelle gelesen und habe mich dann nochmal rückversichert, ob das jetzt in dem Artikel so genannt wird oder ob es tatsächlich wie so ein Synonym ist. Aber ja, Tennis wird auch als der weiße Sport bezeichnet. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Ursprüngen. Also so irgendwann, weiß ich nicht, 14., 15. Jahrhundert, irgendwann ging es los, dass Leute ein Spiel gespielt haben, das ja nicht mit Schlägern, sondern mit der Handfläche gespielt wurde. So, aber es gab ein Netz und es gab einen Ball, der wurde da drüber gehauen. So ging das Ganze los. Voraussetzung dafür, dass man das spielen konnte, war erstmal, dass du einen relativ ebenen, festen Untergrund hast. Weil wenn das irgendwie eine Buckelpiste gewesen wäre, dann wäre der Ball ja überall hingesprungen und das wäre kein Spiel zustande gekommen. Und deswegen war eine gute Wahl für das Spiel so Kirchenhöfe. Oder ein Kloster, also da, wo ein Steinboden war, wo man das machen konnte. Deswegen haben auch viele Mönche damals dieses Spiel gespielt. Und weil das dann aber auch unpraktisch war oder auch nicht für jedermann zugänglich, wurden dann Ballplätze oder sogenannte Ballspielhäuser gebaut. Und diese Ballspielhäuser, die hatten einerseits einen guten Bodenbelag, der fest war, der eben war, wo man das gut machen konnte. Und der war umgeben von dunklen Mauern. Und die weiße Kleidung war letztendlich als Kontrast gedacht, dass man einfach sich abhebt von dem Hintergrund, vor dem man gespielt hat und der dein Gegenüber dich besser sehen kann sozusagen. Daher kommt die weiße Kleidung und das war nicht nur die Kleidung, die weiß war, sondern auch die Bälle, mit denen gespielt wurde damals, waren mit so einem weißen Tuch umwickelt, dass du den halt auch siehst so.
Ich glaube tatsächlich, gelb sind die Bälle erst geworden, weil die Fernsehsender gesagt haben, gelben Ball sieht man bei der Fernsehübertragung besser.
Ist wirklich so, weil dann später bis ins 19. Jahrhundert rein, wo dann aus den Stofftüchern, die drum gezogen wurden, irgendwann das Filz wurde, waren Tennisbälle auch weißer Filz. So, und wie du sagst, gelb sind sie dann auch da wieder aus Kontrastgründen letztendlich geworden. Aber letztendlich hat es mit dieser weißen Kleidung angefangen und gehört zu den Ursprüngen des Sports dazu. wenn wir jetzt dann auf Wimbledon gucken, da war die Premiere 1877. Und so gesehen war es das erste wirklich bedeutende Turnier, was auf Rasen ausgetragen wurde. Die Bälle damals auch umzogen mit weißem Flanell, also auch was ganz Besonderes. Und die Spieler, das waren am Anfang nur Männer, haben weiße lange Hosen getragen und in weißen Hemden gespielt. Also es war sehr schick, sehr elitär. Und ab 1884 durften dann auch Frauen mitspielen. Die hatten lange weiße Kleider an und haben in Schuhen mit hohen Absätzen gespielt. Also
was
total
zur Hölle?
Unpraktisch, aber halt schick und irgendwie dieser Tradition einfach angemessen. Also so, wie man den Sport damals gesehen hat.
In welcher Sportart hohe Schuhe angemessen sind, aber beim Tanzen vielleicht. Aber gut,
vielleicht
okay. Ich glaube, es ist ganz gut, dass das nicht mehr so ist.
Also ich glaube, die Leute haben das dann einfach so, weil es ein Sport der Elite war, so gemacht, warum auch immer. Man kann ja leider keinen mehr fragen, warum es damals so war. Letztendlich hat sich aber daraus so diese Kleiderordnung ergeben, die auch nach wie vor sehr, sehr strikt ausgelegt wird. Und so Pi mal Daumen sollte bis heute 90% der getragenen Kleidung weiß sein. So, das ist wie so eine Vorgabe. Und das ist jetzt nicht so, dass das einfach nur irgendwo steht, sondern 2015 zum Beispiel gab es eine Spielerin, die wurde wegen eines dunklen BHs von der Schiedsrichterin verwarnt. Also das ist jetzt dann nicht nur so, dass dann das Publikum hinschaut und denkt, das geht aber so nicht, sondern die Schiedsrichterin kann darauf eine Verwarnung aussprechen. So im Sinne von, hier wurden die Kleiderordnung wurde missachtet. Und anderes Beispiel, Roger Federer hat mal eine Ermahnung bekommen, weil die Sohle seiner weißen Tennisschuhe orange gewesen ist. Also so genau ist es. Und ich habe auch zwei Spielerinnen gefunden, da weiß ich aber nicht, ob das tatsächlich stimmt oder ob die das einfach nur so dahergesagt haben, dass die gesagt haben, es ist ganz schön komisch, dass uns vor dem Spiel unter die Röcke geguckt wird, ob wir auch dunkle Unterwäsche tragen. Ob das stimmt, sei mal dahingestellt, weiß ich nicht, konnte ich nicht rausfinden, ob das jetzt tatsächlich so gemacht wird, aber es gab zwei Spielerinnen, die gesagt haben, das ist ganz schön unheimlich. So sieht es damit aus. Man kann über Wimbledon so viele schöne Geschichten erzählen, die dazugehören. Irgendwie gefühlt wird da alles, was da passiert, abgekultet. Irgendwie The Queue, das ist letztendlich einfach nur die Schlange vor den Kassenhäusern, wo die Leute hingehen können, die sich ein Tagesticket kaufen. Die hat eine eigene Bezeichnung und manche Leute wollen sich vorher gar kein Ticket sichern, weil für die gehört es dazu, sich in diese Reihe einzureihen. Dann gibt es dieses Ding mit Erdbeeren und Sahne, ne, was so drumherum serviert wird und was dann alle essen und was dazugehört. Das ist fast einfach Brauchtum. So. Ich hoffe, du erwartest keine Erklärung von mir, weil ich könnte diesen Brauch nicht erklären, warum ausgerechnet Erdbeeren mit Sahne. Es wird nur tonnenweise dort verschlungen, weil es einfach auch irgendwie dazugehört. Und das macht das alles dann irgendwie aus. Und ich glaube, letztendlich haben auch alle Spieler da eine Hochachtung davor und wollen da auch gar nicht provozieren, sondern sind da gerne genauso dabei. Und die Zuschauer kulten das auch ab, dass es so ist.
Ich finde, Erdbeeren mit Sahne brauchen niemals eine Erklärung.
Sowieso nicht. Und jetzt zum letzten Punkt, und dann kannst du gerne sagen, ob du dich damit zufrieden geben würdest, die Zählweise. Die ist im Tennis ja irgendwie seltsam. Dieses 15, 30, 40 und dann gibt's Spiel oder so. Und dann gibt's noch in Sätzen. So. Das muss ja irgendwo herkommen. Und es ist auch da, dass es aus diesen Ursprüngen kommt, also dem Vorläufer des eigentlichen Tennis. Der hieß damals, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, Jeu de Pomme oder so, also aus Frankreich kommt das. Das ist eben das Spiel mit der Handfläche gewesen. Und die Punkte wurden auf einer Uhr gezählt. So, es gab eine Uhr am Spielfeldrand und wenn der eine Spieler einen Punkt gemacht hat, dann ist der Zeiger auf die 15 vorgerückt. Auf der Uhr auf die 15 vor. Der zweite Punkt ist der Zeiger auf die 30 vorgerückt. Und der dritte Punkt ist der Zeiger nicht auf die 45 vorgerückt, weil die konnte man aufgrund des Netzes nicht sehen. Deswegen haben sie den Zeiger damals auf die 40 gestellt. Und dann der letzte Punkt, der dann über das Spiel entscheidet, war dann oben wieder. Einmal um die Uhr gespielt sozusagen. Deswegen 15, der Zeiger geht auf Viertel nach. 30, der Zeiger geht runter auf die 30 und dann 40, weil das Netz die Sicht versperrt hat, auf die 45 und dann Zeiger nach oben, Spiel.
Spannend.
Und dann Satz und Sieg und so weiter, aber das ist dann einfach die Eigenheit, dass man in Sätzen das Ganze macht.
Und warum gibt es Einstand?
Ich glaube, das ist einfach wie unentschieden und dann muss man das ausspielen. Das ist,
hat aber nichts mit dieser Uhr dann mehr im Ursprung zu tun.
Nein.
Okay.
Nee, das ist, glaube ich, einfach nur, wir müssen irgendwie eine Regel dafür finden, wenn hier Gleichstand herrscht, sozusagen, wie entscheidet sich der letzte Punkt? Und dann hat man sich das so ausgedacht.
Und wir wollen auch, dass ein Match, das 5 Sätze lang ist, 3 bis 5 Stunden dauert. Auch das wollen wir.
Ja, es gehört alles irgendwie dazu und das macht das alles aus. Und das ist, glaube ich, dann ja so die Anforderung vom Tennis. Also, dass wenn ein Spiel richtig lange wird und richtig hart wird, dass du es halt da schaffst, auch irgendwie bei Sinnen zu bleiben. Und klar, körperlich fit genug bist dafür, weil es auch dann ja irgendwann wahnsinnig anstrengend wird. Aber dass du es auch schaffst, konzentriert bei der Sache zu bleiben und da auf höchstem Niveau performen kannst.
Größten Respekt da echt vor allen Tennisspielern. Ich finde das Wahnsinn über gerade so ein Turnier, wie lange sie da wirklich schaffen, Konzentration hochzuhalten. Und es ist ja so ein Psychosport-Tennis, also irre. Spannend.
Voll.
Niklas, war ein guter Aufschlag.
Womit wir wieder bei den Redewendungen wären.
Das stimmt.
Ja gut.
Eigentlich als Überleitung mir was basteln wegen so sehr, von sehr viel Etikette zu relativ wenig Etikette.
Ja, also damit wären wir bei deinem Thema. Jetzt gibt's nämlich auf die 12, wenn man so ein bisschen den Brückenschlag bei der Uhr belässt.
Ja.
MMA. Ich wollte von dir nämlich wissen, was hat's mit diesem Hype eigentlich auf sich? Und ist das in, wie sieht's hier in Deutschland aus? Braucht man das als Sport oder kann das weg? Ich bin echt gespannt, was du mir erzählst, weil ich habe ja vorher schon ein paar WhatsApp-Nachrichten von dir bekommen, dass du gedacht hast, oh oh, das ist ein Bienennest, in das wir da reinstechen. Von daher, schieß mal los.
Also ich glaube, ganz so schlimm ist es tatsächlich nicht, aber ich nähere mich dieser Sportart wirklich als sehr entfernter Beobachter bislang und habe wirklich mal ganz angefangen und versucht, das zu verstehen und auch zu verstehen, was dahinter steckt. MMA ist quasi die Abkürzung für Mixed Martial Arts und es steht für übersetzt gemischte Kampfkunst. Und im Kern ist es auch genau das. Also MMA ist irgendwie so ein Mix aus Boxen, Judo, Kickboxen, Karate, alle möglichen Kampfsportarten. Und der größte Unterschied zu diesen Kampfsportarten ist, dass auch im Bodenkampf noch geschlagen und zum Teil getreten werden darf. Und für diejenigen unter uns, zu denen ich vor einer Woche auch noch gehört habe, die das vielleicht noch nie gesehen haben, das ist wirklich ziemlich brutal oder es wirkt ziemlich brutal. Also es fließt häufig Blut und das liegt eben daran, dass fast alles erlaubt ist. Also es ist einfacher, das aufzuzählen, was man nicht darf, als das aufzuzählen, was man alles darf. Deswegen, was man nicht darf, das ist in die Augen oder in die Genitalien zu fassen oder zu schlagen und du darfst hinten den Kopf oder die Wirbelsäule nicht attackieren. Und das war es dann auch, mehr oder weniger. Deswegen ist so ein Kampf auch nicht ellenlang, also maximal 3x5 Minuten, die Profikämpfe in der Regel. Es kann aber auch sein, dass es ein K.O. gibt und der Ringrichter kann eben einen Kampf abbrechen, wenn er sieht oder einschätzt, dass sich einer der beiden Kämpfer jetzt nicht mehr aktiv verteidigen kann und es dementsprechend dann halt auch zu gefährlich wird. Das mal so als ganz grobe Rahmenhandlung um diesen Sport rum, wie das Ganze aussieht. Vielleicht noch ein Satz dazu, wie das organisiert ist. Also es gibt verschiedene Organisationen. Ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit verschiedenen Boxstellen. Die bekannteste Organisation ist UFC, Ultimate Fighting Championship. Die kommt aus den USA. Das ist die größte, die wichtigste und auch die bekannteste. Und wenn wir dann mal nach Deutschland schauen, da gibt es dann Octagon. Das würde ich sagen, ist so die größte Organisation mit den wichtigsten und bekanntesten Kämpfern auch. Und es ist ganz interessant, weil es nicht so ist, dass Kämpfer mit Kämpfern anderer Organisationen in den Ring gehen, sondern tatsächlich ist es so, die UFC-Fighter kämpfen unter sich in Deutschland, die Octagon-Kämpfer kämpfen unter sich. Das heißt, du bleibst immer innerhalb deines Rahmens, könnte man es quasi beschreiben. Und es kann sehr gut sein, dass der ein oder andere, der uns jetzt gerade zuhört, sich denkt, Mensch, Octagon, Das habe ich doch irgendwie gehört in letzter Zeit. Ja, das kann sehr gut sein, denn RTL hat zum allerersten Mal im Free-TV MMA gezeigt. Und zwar Kämpfe dieser Octagon-Organisation. Und das habe ich mir natürlich angeguckt in der Vorbereitung auf unsere Folge. Und muss sagen, ja, da war sehr viel Show dabei, da war sehr viel Gehabe dabei. Aber die Kämpfe selbst waren schon nicht ohne. Also ich fand die ziemlich heftig als Laie, der da jetzt von außen drauf guckt und das irgendwie zum ersten Mal sieht. Man kann sich das wirklich so ein bisschen am Anfang erstmal wie so ein Boxkampf. Ne? Also es gibt dieses Wiegen vorher, da gibt es dann auch schon Provokationen und ein bisschen Trash-Talk und dann gibt es Einlaufmusik. Bei RTL war es jetzt tatsächlich so, dass es auch einen Frauenkampf gab und da war dann Shireen David live als Performance einfach dabei, um die Einlaufmusik zu machen. Also das meine ich mit viel Show drumherum, viel Gehabe. Naja, und dann der Kampf unterscheidet sich, finde ich, aber eben schon von so einem klassischen Boxkampf, wie wir das vielleicht von früher noch kennen aus den Klitschko-Zeiten. Ich habe, würde ich sagen, in Summe mit relativ vielen Fragezeichen zugeguckt und fand das alles, ehrlich gesagt, auch erstmal recht abschreckend, weil das auf mich brutal gewirkt hat. Und ehrlich gesagt sind da schon auch relativ spezielle Typen, die ein bisschen gefährlich aussehen. Aber ich habe dann gedacht, okay, das ist jetzt so mein Blick von außen. Ich kenne diese Szene wirklich überhaupt nicht und ich tue mich so ein bisschen schwer, da dann so drüber zu urteilen. Und dachte, ich brauche irgendjemanden, der sich auskennt und der mit Expertise weiterhilft. Und so jemanden habe ich gefunden. Und zwar, ich würde fast sagen, einen der größten in dieser deutschen MMA-Szene. Ich habe nämlich Max Koga kontaktiert. Der Mann ist selbst Profi, kommt aus Frankfurt und neben seinem Kampfsport-Profi sein ist er auch Nachtclubbesitzer im Bahnhofsviertel. Sein Spitzname ist Mad Max Koga und einmal muss man an der Stelle, glaube ich, auch seine Bilanz nennen. 36 Kämpfe, 27 Siege, ein Unentschieden und 8 Niederlagen. Also der Mann ist wirklich erfolgreich. Und ich habe ihn gefragt, was denn für ihn ganz persönlich, der er sich ja da in diesen Ring stellt und sich vermöbeln lässt oder eben auch andere vermöbelt, was für ihn die Faszination MMA ist.
Das, was mich am meisten am MMA-Sport fasziniert, vor allem als Profi, ist einfach, dass dieser Sport ultra komplex ist. Du kombinierst alle Kampfsportarten, die im Hauptkern das Kämpfen haben, miteinander und erstellst, abhängig davon, was du für ein Kämpfer bist, beziehungsweise was für eine Mentalität du mitbringst, was für ein Verständnis, kannst du deinen eigenen Stil kreieren, deine eigenen Schwerpunkte setzen. Und genau das macht es dann letztendlich auch zur Königsdisziplin für mich.
Also, da hört man schon, es scheint doch ein bisschen komplexer zu sein, als sich eben nur blutig zu schlagen, so wie das vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Und interessanterweise, Niklas, ich weiß nicht, ist, aber ich habe mich mal so ein bisschen in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis umgehört und das mag überhaupt nicht repräsentativ sein. Es sind zumindest viele Menschen, die sehr sportinteressiert sind und ich war überrascht, dass doch von vielen Männern kam, ja, von dem Kämpfer habe ich schon mal gehört und mit dem Namen kann ich auch was anfangen. Also gerade Max Koga oder auch Christian Eckerlin, das ist so vielleicht der bekannteste deutsche MMA-Kämpfer, die sind durchaus bekannt in der Szene und das sind sie auch, weil sie einen starken Social-Media-Auftritt haben, weil MMA bei YouTube ein großes Thema ist und, glaube ich, bei vielen Männern vor allem einfach so mit in die Timeline geflutet wird. Und RTL hatte jetzt tatsächlich auch echt okaye Quoten. Also in der Spitze haben diesen Kampf da im Free-TV 600.000 Leute geguckt, sind 9,3% Marktanteil. Man muss dazu vielleicht ergänzen, das Ganze ging erst nach 11 Uhr im Free-TV los, eben auch aus Jugendschutzgründen, weil das Ganze halt doch brutal ist, blutig ist. Und es gab auch zu Beginn der Sendung diesen Hinweis, dass das für Personen unter 16 oder unter 18 Jahren jetzt nicht unbedingt empfehlenswert ist. Also das zeigt ja auch schon, in welche Richtung diese Kämpfe so gehen. Und weil das eben auch brachial und brutal ist, habe ich mich dann gefragt, oder ich habe Max das gefragt, wer interessiert sich da denn eigentlich für? Wer ist so die Zielgruppe beim MMA?
Gerade auch die letzten Jahre haben gezeigt, dass wirklich gesellschaftlich alle abgeholt werden von dem Sport und auch wirkliches Interesse daran haben, diesen Sport zu verfolgen. und haben auch verstanden, dass die Leute, die diesen Sport professionell ausüben, nicht unbedingt die Holzköpfe sind, die man so im klassischen Sinne vielleicht im ersten Moment sich dazu vorgestellt hat, sondern dass es Leute sind, die wirklich sehr, sehr akribisch dem Sport hinterherjagen und hart trainieren.
Und im Übrigen auch Frauen. Ich habe es vorhin ja schon erzählt, es gibt auch Frauenkämpfe im MMA. Allerdings, da habe ich leider keine aktuellen Zahlen gefunden, also wie viele Frauen das eigentlich machen. 2024 war mal die Rede von 10% aller Kämpfer sind weiblich. Und das finde ich, also da war ich überrascht. Ich finde das relativ viel. Ich hätte mit weniger gerechnet. Das entwickelt sich aber eben auch. Und da habe ich Max auch mal nach seiner Meinung zu gefragt.
Es gefällt mir sehr gut. Vor allem zeigt es auch, dass Frauen ihren Platz da haben und sorgt auch dafür, dass Frauen Mut haben, sich im Kampfsport auszuprobieren. Man muss auch ganz klar sagen, dass wenn Frauen daran denken, sich zu verteidigen, ein bisschen was zu lernen, um sich auch sicherer zu fühlen, ist MMA eine fantastische Variante, um es zu machen. Deswegen bin ich, um es kurz zu sagen, auf jeden Fall ein Fan davon, wenn Frauen den Sport ausüben.
Also Max hat auch wirklich betont, MMA aus seiner Sicht ist irgendwie mehr als nur Sport und macht viel mit deinem Selbstbewusstsein und mit deinem Auftreten. Und mein Blick von außen, ja, das stimmt auch. Also das ist ein Sport mit einem sehr harten Image und gerade auch bei den Männern mit sehr harten Typen oder mit Typen, die sich nach außen sehr, sehr hart geben. Da passt auch dieses ganze, ne, im Fall von Max sehr gut rein mit, ich habe einen Club im Bahnhofsviertel, ich bin im Bahnhofsviertel aufgewachsen in Frankfurt, was ja schon ein hartes Pflaster ist. Also das passt irgendwie schon alles sehr, sehr ins Bild, was man, glaube ich, hat von so Typen, die da kämpfen. Aber, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, das müssen wir einmal erwähnen, dieses Image des Sports zieht eben auch Leute an, die man eigentlich nicht unbedingt da haben will. Also es gab immer mal wieder auch Negativschlagzeilen wegen Rechtsextremismus, konkret, dass es rund um den Ring bei dem einen oder anderen Kampf rechtsextreme Symbole gab, die da gezeigt wurden und dass da auch einfach Zuschauer im Publikum dabei waren, ja, die man jetzt nicht zwingend dabei haben will und die jetzt nicht für eine werteoffene Gesellschaft stehen und die, naja, eben durch diese Symbole zeigen, was für eine politische Gesinnung sie haben. Und ehrlich gesagt, so richtig verwundert das nicht, weil das eben schon, also MMA verkörpert schon ein sehr bestimmtes Bild von Männlichkeit. Auch die Kämpfer reden immer wieder davon, dass es um Respekt geht und ein Stück weit auch um Härte geht. Und ich wollte von Max noch wissen, wie er das denn sieht, wenn Leute sagen, Sport ist doch einfach nur brutal und das ist keine Kampfkunst, sondern da geht es nur darum, den anderen zu vermöbeln. Und da hat er mir erzählt, naja, MMA wirkt super brutal, weil es eben so viele verschiedene Kampfsportstile und Kampfsportarten bündelt. Aber aus seiner Sicht ist es eben kein wildes Gemetzel, sondern es gehört viel mehr dazu. Und das habe ich mir von ihm auch mal erklären lassen. Wir hören mal rein.
Die klassische Frage ist ja, ist jemand, der auf dem Rücken liegt, einer, der sich nicht schützen kann, der wehrlos ist? Und das ist auf jeden Fall ein falscher Trugschluss, denn es gibt Weltklasse-Athleten, die sich freiwillig in diese Position begeben, sich freiwillig auf den Rücken legen, weil sie einfach unheimlich gefährliches System aus dieser Position heraus entwickelt haben. Deswegen, man kann es nicht minderreden, es ist natürlich ein Vollkontaktsport. Da fließt natürlich auch das ein oder andere Mal Blut, wie in allen Kampfsportarten. Aber es ist kein wilder Hahnkampf. Es ist ein hochgradig technischer und anspruchsvoller Kampf.
Stimmt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo ich dich fragen würde. Also es ist eine persönliche Meinung, ganz klar. Aber wie stehst du dazu? Ist das ein Sport, der im Fernsehen laufen sollte, der irgendwie zeitgemäß ist? Oder sagst du was anderes?
Ich finde das jetzt im Nachhinein fast noch schwieriger zu bewerten als vorab. Also vorab dachte ich, oh, das sind einfach brutale Schlägereien im Ring. Gar keinen Bock mehr, das anzugucken. Ich glaube, das finde ich eher abstoßend. Und tatsächlich finde ich es auch ein bisschen abstoßend, weil mir ganz persönlich das zu blutig ist, zu brutal ist. Also ich finde es fies und eklig, wenn da zwei Leute in den Ring klettern und ich habe da noch Blutspuren vom Kampf davor auf dem Boden. Will ich nicht sehen, ist mir wirklich eine Stufe zu viel. Aber auf der anderen Seite habe ich in der Recherche gemerkt, dass ich irgendwie diese Sportart auch faszinierend finde, weil sie eben wirklich, wenn man sich mal drauf einlässt, technisch anspruchsvoll ist. Und das sieht man auch im Kampf. Also es ist eben nicht dieser wilde Hahnenkampf, wie Max das beschreibt. Und tatsächlich sind die Typen auch spannend, weil das alles Also man fragt sich ja, wer stellt sich denn da rein und lässt sich im Zweifel K.O. schlagen. Und das fand ich so ein bisschen spannend, diese Typen kennenzulernen, die Geschichten kennenzulernen. Das hat mich interessiert, so ein bisschen die Porträts über die Menschen. Aber dass mich das mehr fasziniert als der Sport, ist ja irgendwie auch schon aussagekräftig. Und aber diesbezüglich habe ich noch so einen kleinen Sendehinweis, einen kleinen Tipp. Es gibt im ZDF, in der ZDF-Mediathek tatsächlich so eine kleine Doku-Serie über Max Koga. Findet ihr, wenn ihr den Namen einfach eingebt. Das fand ich ganz interessant. Das ist jetzt nicht so richtig kritisch oder so, aber man lernt den Typen kennen. Man lernt so ein bisschen seinen Alltag kennen zwischen dem Profikämpfer sein und seinem Alltag im Frankfurter Bahnhofsviertel. Man lernt so ein bisschen das Milieu kennen, in dem er sich auch bewegt und ich glaube, in dem sich auch viele andere MMA-Kämpfer bewegen. Und gleichzeitig lernt man aber auch, dass das jetzt nicht nur ausschließlich stumpfe Idioten sind, die sich da die Fresse polieren, um es mal ganz knapp zu sagen. Deswegen, es ist ein interessantes Milieu, es ist spannend, es hat Spaß gemacht, mich da reinzufuchsen, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich mich jeden Tag hinsetze oder jedes Wochenende in UFC oder Octagon schaue. Ich glaube, ganz so weit ist es jetzt nicht gegangen mit mir.
Aber es ist doch dann auch ein schöner Anlass, ab jetzt jedem selbst zu überlassen, sich ein Bild zu verschaffen oder mal zu gucken, ob man da mal selber sich so einen Kampf anschauen will oder sich reinlesen will, Profile entdecken möchte, wie auch immer. Und das, was du erzählt hast, hilft ja erstmal nur, so ein bisschen Grundverständnis vielleicht mitzunehmen und auch zu wissen, dass es das gibt und was dazugehört und dass es dann auch letztendlich nicht nur das Platte sich auf die Schnauze hauen ist und so lange, bis der andere blutet, sondern zumindest für die Sportler, die das betreiben, mehr dahinter steckt und die sich da halt auch irgendwie anders drin verhalten und anders in dem Sport aufgehen. Ich überlege noch, ob ich mir das mal anschaue. Mal gucken.
Wollen wir denn mal auf die Themen für nächste Woche schauen? Also ich habe mir nämlich überlegt, Niklas, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, es ist grau, es ist regnerisch, es ist überhaupt kein schönes Wetter. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass du mich in der nächsten Woche nochmal mitnimmst in den Sommer und zwar konkret an die schönsten und besten Strände dieser Welt. Ich würde von dir gerne ein bisschen was zum Thema Surfen lernen. Und damit meine ich nicht Windsurfen, sondern ich meine tatsächlich Wellenreiten. Ich habe da so totale Klischeebilder im Kopf von blonden Surferboys mit ihrem Brett unterm Arm, die irgendwie 4 Meter hohe Wellen besurfen und sowas. Und ich möchte so ein bisschen wissen, ob an diesem Klischee was dran ist, wie ehrgeizig dieser Sport mittlerweile betrieben wird, wie hochklassig vielleicht auch und alles, was ich dazu wissen will. Das möchte ich gern nächste Woche erfahren von dir, um so ein bisschen Sommer nach Deutschland zu bringen.
Sehr gut, mache ich sehr, sehr gerne, beschäftige ich mich sehr gerne mit. Und ich habe auch eine Aufgabe für dich, logischerweise. Und zwar, wir sprechen ja hier immer über mehr oder weniger populäre Themen aus der Sportwelt, was man kennt, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren möchte und sowas. Jetzt habe ich mich gefragt, es gibt doch bestimmt auch Sportarten, die liegen nicht so auf der Hand. So, die sind irgendwo im Verborgenen, die betreiben nur eine Handvoll Menschen, aber die gibt es trotzdem. Also die Frage ist, was sind die unbekanntesten Sportarten der Welt?
Okay, da bin ich gespannt, wie ich unbekannte Sportarten recherchieren soll. Aber ist eine Challenge, werde ich mir angucken und dann.
Ja, ich weiß auch nicht, wo du anfangen sollst, aber es ist ja zum Glück auch nicht meine Aufgabe. Deswegen bin ich gespannt, was du dir einfallen lässt und wie du rangehst, was du draus machst. Und bin vor allen Dingen sehr interessiert, was es da für Sportarten gibt. Also ich würde sagen, viel Spaß damit auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.